Zwei Frauen treffen sich in der Gemeinde, sagt die eine zu der anderen, Mensch, ich kenne dich. Ich kenne dich wirklich. Also mir kommt so vor, als kennen wir uns schon eine Ewigkeit, aber ich kann mich einfach nicht an deinen Namen erinnern. Sag mal, wie heißt du? Sagt die andere, musst du es sofort wissen? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Vergiss nicht, wenn es Gott nicht, wenn es dir gut geht. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich kann es für mich immer nur wiederholen, mir immer vor Augen malen, ich habe noch nie existenziellen Mangel erleiden müssen. Gott sei Dank. Meine Generation ist vielleicht eine der Generationen, die wie keine andere erlebt hat, wie der Wohlstand immer mehr angewachsen ist und eigentlich alles möglich war, was man sich so vorgenommen hat. Natürlich hat das Leben immer Begrenzungen, aber der Wohlstand war da und ist zu großen Teilen natürlich auch heute noch da. Bei allen Sorgen um Stromknappheit, um Teuerung, es ist da. Und wisst ihr was? Gott ist nicht dagegen. Gott ist nicht dagegen, dass es uns Menschen gut geht, dass wir Menschen im Wohlstand leben. Er ist nicht dagegen, wenn ein Land aufblüht und wir uns viel leisten können. Es war auch sein Ziel mit seinem auserwählten Volk Israel. Nachdem er es aus der Knechtschaft Ägyptens geführt hat, dass es zum Wohlstand kommt, dass es ihm gut geht. Und die Stelle, die heute als Predigtext vorliest, wir haben sie gerade in der Lesung verfolgt, beschreibt Gottes Anweisungen kurz vor Eintritt in das verheißene Land, in das Land, das Gott ihm schenkt. Israel ist kurz davor, die Fülle auszukosten. Was Gott seinem Volk damals zu sagen hatte, ist genauso aktuell heute noch. Warum? Weil sich der Mensch in der Tiefe seines Herzens in keinerlei Weise verändert hat. Unsere menschlichen Abgründe werden uns immer verderben, wenn wir nicht Gottes Gesetz entweder vor Augen haben oder es auf unser Herz geschrieben wird. Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, dann ist es ja auf unser Herz geschrieben. Und genau das weiß Gott natürlich von Anfang an. Und was sagt er nun seinem geliebten Volk, kurz bevor es das herrliche Land in Besitz nimmt? Verse 7 und 9 beschreiben den Reichtum dieses Landes und Mose predigt ab Vers 10 gegen das Vergessen. Die Israeliten sollten tatsächlich Gott nicht vergessen, wenn sie zu Wohlstand kommen. Nun, das kommt uns bekannt vor, ja. Not lehrt beten, das wusste die Kriegsgeneration ganz besonders. Und natürlich wissen das Menschen, denen es nicht gut geht. Und Reichtum lässt uns Gott leicht vergessen. Immer wieder rede ich mit Menschen in Gesprächen und sie sagen mir dann, ja, dass sie einfach schlichtweg keine Zeit haben für Gott, dass sie einfach nicht dazu kommen, dass es eigentlich blöd ist, dass man Gott immer nur bemüht, wenn es einem nicht so gut geht. Aber was kann man dagegen tun? Das sind natürlich nichts als Ausreden. Und es offenbart schlichtweg, Entschuldigung, wenn ich jemand zu nahe komme, einen egoistischen Lebensstil, der sich selbst an die erste Stelle im Leben setzt. So ist es. So sind wir Menschen alleingelassen. Wir trachten immer zuerst nach unserem. 4 Anweisungen gibt nun Mose seinem Volk in unserem Text. Er sagt, vergiss nicht, erstens Gott zu loben, zweitens Gottes Gebote zu halten, drittens Gottes Versorgung und Hilfe oder Gottes Rettung und Hilfe in schweren Zeiten. Und viertens, vergess nicht, Gott ist der Geber aller guten Gaben und du sein Verwalter. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, Gott zu loben. Vers 10, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wir können es gar nicht oft genug wiederholen und uns daran erinnern, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken, so ist dieser nette Satz. Es ist ein radikal anderes Leben, wenn uns bewusst ist, wem wir das alles zu verdanken haben. Wem der Dank und wem Lob dafür gebührt. Ein Mensch, der Gott leugnet, ist im Grunde ein ganz armer Mensch, der an seiner Bestimmung vorbeilebt und niemals zu seiner vollen und ganzen Blüte kommen kann. In einem alten Gebet von Augustinus schreibt er: Dich zu loben wagt der Mensch, ein winziges Glied deiner Schöpfung. Der Mensch, der dem Tod verfallen ist und der um seine Sünde weiß und weiß, dass du dem Stolzen widerstehst. Doch du selbst willst es so, dass wir dich loben mit fröhlichem Herzen, denn du hast uns zu dir hin geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht in dir. Nichts ist selbstverständlich. Jakobus schreibt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Das Gute hat einen Ursprung, Versorgung hat einen Namen, nämlich Gott. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Verse 1 bis 2. Nun, wie sieht das denn praktisch aus? Das Mindeste ist doch, dass wir Gott loben und ihm danken, wie hier beschrieben ist, zum Beispiel, wenn wir essen. Das wäre in vielen Häusern schon ein richtig guter Schritt. Männer, Väter, ergreift die Initiative und führt das Tischgebet wieder ein, wenn ihr es noch nicht habt. Oder schämt ihr euch? Findet ihr es zu forsch? Habt ihr Angst vor den Teenagern? Ich bin ein bisschen hart, aber hier geht es erstens um ein mutiges Bekenntnis. Und es geht auch um Orientierung, die wir einer jungen Generation weitergeben müssen. Auch wenn sie vielleicht im Moment damit gar nichts anfangen kann. Aber habt Geduld, seid nicht zu streng, aber fordert Respekt ein. Das ist mein Haus. Ich möchte, dass wir Gott danken, weil ich weiß, wem wir das zur Verfügung wer uns das gegeben hat. Das dürfen wir tun. Und wenn eure Frauen Initiative ergreifen, dann unterstützt sie dabei. Und wenn eure Kinder Initiative ergreifen, dann lasst es geschehen. Es ist traurig, aber wir lassen es einfach so verschwinden. Ach nee, was machen wir? Ja, wir sind Gott eh dankbar, müssen wir da nichts noch zusätzlich sagen. Und außerdem wird es so zur Gewohnheit. Ich glaube, dass da ganz starke Botschaft dahinter ist, wenn wir das tun. Und Kinder gewöhnen sich daran. Auch rebellische Kinder gewöhnen sich daran. Ja, wenn es so ist, ist es so. Aber darum geht's ja nicht nur. Ja, es geht ja um viel mehr. Es geht um einen Lebensstil des Lobens und Dankens. Gestern war ich mit meinem Enkel unterwegs, noch am Abend, und dann sagt er: Opa, schau mal, hat Gott es gemacht? Da war dieses herrliche Abendrot. Und ich sage, ja, Gott hat die Welt gemacht. Und er hat die Sonne gemacht. Und er hat gemacht, dass das so ist. Wir danken Gott dafür. Im Alltag, im Gehen, auf Gott hinweisen, immer wieder zu sagen, danke Gott für diese Welt, in der wir leben. Zweitens, vergiss nicht, Gottes Gebote zu halten. Vers 4, so hüte dich nun davor, dass du seine Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Nun, die Gefahr im Reichtum, im Überfluss besteht, dass wir denken, alles geht. Mit Geld geht vieles, ja, vieles auch, was unseren Charakter verderben kann. Vieles, was wir uns leisten können und die Gebote Gottes vergessen lässt. Ich denke nur daran, wie der Materialismus einfach um sich gegriffen hat, in unserer Generation, aber auch in der jungen und jüngsten Generation. Und wenn wir nicht aufpassen, dann gehen unsere jungen Menschen an der Freiheit zugrunde, die ihnen ermöglicht, jeden Schrott im Internet anzuschauen und zu konsumieren. Mit einem Klick können auch wir unser gutes Gewissen verschmutzen und Seiten besuchen, auf die wir Jesus niemals mitnehmen würden. Durch den Überfluss und den Wohlstand in unserem Land ist unsere Gier nach mehr gestiegen. Mit jeder Werbung, mit allem, was der Nachbar hat, steigt das Bedürfnis in vielen, genauso viel oder mehr zu haben. Aber je mehr wir für uns selbst wollen, desto weniger denken wir an die anderen. Je mehr wir uns vergnügen und unserem Drang nach Selbstverwirklichung nachjagen, umso weniger kümmern wir uns um Gott, der andere Pläne hat. Wozu den Feiertag heiligen und Gott danken? Wozu uns der Zugehörigkeit zu ihm im Gottesdienst zu vergewissern? Wir brauchen Zeit für Freizeit. Wir brauchen Zeit, das Geld auszugeben, das wir uns selbst erwirtschaftet haben oder das wir geerbt haben. Es ist leicht, die Gebote Gottes zu vergessen. Und dann gibt es ja noch eine Theologie, die heute gar nichts mehr von den Geboten hält. Eine evangelische Theologie, ja, ich habe sie auch mit studiert. Gott ist ja doch der Gott der Liebe, der nichts von den Seinen fordert. Aber wisst ihr, nur weil die Flüche des Alten Testaments tatsächlich heute niemand mehr treffen wird. Definitiv. Weil wir nicht unter dem alten Bund stehen. Bedeutet es doch nicht, dass Gottes Wille und seine Gebote nicht mehr gelten. Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern Folgendes, Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und weiter, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wisst ihr, die gute Nachricht ist, wir halten nicht die Gebote, um Gottes Liebe zu verdienen. Die können wir uns mit keinem eingehalteten Gebot verdienen. Gott liebt uns. Die Strafe liegt schon auf Jesus. Ist alles. Gott ist nicht sauer. Du kannst leben, wie du willst, letztlich. Am Ende wirst du es ernten. Und wir kommen nicht einfach bei Gott an, wenn wir leben, wie wir wollen. Nein, wir müssen umkehren. Wir müssen an ihn glauben, unser Leben verändern lassen. Aber wir halten die Gebote aus Liebe. Und weil wir Gott lieben und weil wir ihn ehren und weil wir ihm vertrauen wollen. Wir leben aus der Taufe und haben uns verabschiedet von unserem egoistischen Leben und sagen nicht mehr, ich stehe nicht mehr an erster Stelle. Over, game over. Du kommst zuerst. Du versorgst mich. Vergiss nicht, Gottes Gebote zu halten. Es gehört zu unseren wichtigsten Prioritäten, Gottes Wort zu halten. Und dazu müssen wir auch verstehen, was Gottes Wort sagt. Drittens, vergiss Gott nicht, wie er dich gerettet hat und dir geholfen hat. Vers 14 sagt Mose, hüte dich, dass dein Herz, also zu seinem Volk, sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das ist das eine, die Erlösung. Wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns nicht gut geht. Wir Heiden heute, ja, wir aus den Ländern, aus den anderen Ländern außerhalb Israels, wir wurden von Gott mitbedacht. Als der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha starb, hat er uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Aus der Knechtschaft eines in sich selbst verkrümmten Lebens. Aus der Blindheit der Gottlosigkeit. Und in ein neues Leben geführt. Und daran sollten wir denken, immer wieder. Wow, du hast mir ewiges Leben geschenkt. Hey, wenn das Leben zu Ende ist, wups, dann bin ich bei ihm. Oder er kommt vorher und dann evakuiert er mich mit, wenn ich an ihn glaube. Das ist großartig. Daran dürfen wir denken und danken. Danke, dass du mich errettet hast, dass du mich liebst. Und dieses ewige Leben vergeht nicht. Und dann sollen wir auch an all die Momente denken, in denen wir Hilfe erfahren haben in diesem Leben. Danke, dass du mich von Krebs befreit hast, von einer schlimmen Krankheit. Danke, dass du mir neue Arbeit gegeben hast. Danke, dass du einen lieben Menschen heil gemacht hast. Danke, dass du ihm noch Jahre dazu geschenkt hast. Danke, dass du mir geholfen hast, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles zu Ende, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Wir sollen diese Dinge nicht vergessen, sagt Mose, und es gilt auch für uns. Die schweren Zeiten, die ja oftmals dazu dienen, nicht weil Gott es so will, dass uns schlecht geht, aber die dienen dazu, dass wir charakterlich fest werden. Da verändert sich was in uns und plötzlich haben wir einen anderen Blick auf die Dinge. Auch dafür dürfen wir dankbar sein, dass ich ein weicheres Herz habe für Menschen, die versagen, weil ich selbst durch Versagen gegangen bin. Dass ich Verständnis habe für Menschen, die krank sind, weil ich selbst durch Krankheit gegangen bin. Dafür sollen wir danken und Gott nicht vergessen. Und zuletzt sollen wir nicht vergessen, Gott ist der Geber aller guten Gaben und du bist sein Verwalter. Vers 17. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte, meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Das Volk Gottes sollte und soll nicht vergessen, von wem das alles kommt. Und jetzt wird's mal ganz praktisch, das verspreche ich. Eine große Lüge unserer Zeit ist und unseres Lebens überhaupt, dass wir uns Reichtum und Geld und Besitz anhäufen, um unseren Wohlstand zu sichern. Und so kann man leben. So lebt der Rest der Welt. Das Ego steht dabei im Mittelpunkt. Was ich verdiene, gehört mir allein. Mit Gott hat es gar nichts zu tun. Oh, wirklich? Gottes Wort spricht eine andere Sprache. Er sagt, oder es sagt, von Gott bekommen wir alles, was es uns erst möglich macht, Reichtum zu gewinnen, weil er uns Kräfte gibt, weil er uns Begabung gibt und Zeit. Ich möchte euch heute herausfordern, wenn es euch gut geht, aber auch, wenn ihr denkt, es geht mir nicht so gut, umzudenken, wenn wir immer noch meinen, alles, was ich habe, gehört mir. Und ich bin dazu keinem Rechenschaft schuldig. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis. Und ich möchte euch ein wichtiges Prinzip darin lehren. Da erzählt er die Geschichte von dem unehrlichen Verwalter. Ihr müsst es selber nachlesen in Lukas 16. Und den lobt er dann am Ende, weil er sich mit dem Geld, das zwar nicht ihm gehört, ja, Freunde macht. Und dann kommt der Satz: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also dem Geld, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Jesus sagt hier, der geringste Bereich, in dem wir Gott vertrauen können, ist, die Basis ist unser Geld. Wer mit dem Geld Gott gegenüber nicht treu ist, sag's mal salopp, der wird auch in anderen Bereichen im Glauben oft Mangel haben oder denken, dass er nicht weiterkommt. Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wusstet ihr, dass wir als gläubige Menschen Verwalter sind der vielfältigen Gaben Gottes? Nicht Eigentümer, Verwalter. Wenn du Gaben hast und sie nicht nutzt, dann vergisst du Gott. Wenn du Geld hast und es nicht teilst, vergisst du den Herrn. Ich möchte eins ganz klar sagen. Der Herr braucht dein Geld nicht, meins auch nicht. Und die Kirche braucht dein Geld auch nicht. Ich sag's jetzt mal einfach so. Ich brauche dein Geld auch nicht als Pfarrer. Aber du brauchst eine erneuerte Einstellung zum Geld, das du für Gott verwalten sollst. Für das Reich Gottes verwalten sollst. Vergiss Gott nicht, wenn es dir gut geht. Meint dann, gib großzügig, investiere in das Reich Gottes. Frage den Herrn, was kann ich weitergeben? Die meisten fragen ja, was muss ich geben, dass vielleicht Gott mit mir zufrieden ist. Und auch das möchte ich ganz klar sagen, wenn jemand aus dieser Predigt heraushört, wenn ich gebe, hat Gott mich mehr lieb. Vergiss es. Gott kann dich nie mehr lieben, als durch das, was er getan hat. Du kannst dein ganzes Geld behalten, so wie letztlich Gott liebt dich. Aber es geht darum, dass wir ihm vertrauen, mit dem Geringsten, nämlich mit dem Geld. Wenn du denkst, ich habe viel Geld jetzt für mich, jetzt habe ich ausgesorgt, dann hast du den Herrn vergessen. Denn dein Geld ist zu deiner Sicherheit geworden. Du bist nicht im Geringsten treu, wenn du nicht den Anweisungen Gottes im Wort Gottes folgst, was das Geben anbelangt. Nein, ich kann nicht 10% geben. Ich muss mein Haus abbezahlen. Ich muss das Studium meiner Kinder bezahlen, ich muss ins Erbe meiner Nachkommen investieren, einzahlen, ich muss 5-mal im Jahr in Urlaub fahren, ich muss dies und jenes. Das sind Ausreden. Nochmal, du darfst alles tun mit deinem Geld. Gott ist nicht sauer und er will Wohlstand, auch dass es uns gut geht. Aber du lebst nicht in der Fülle. Wem gehört das Geld, das du besitzt? Das ist die Frage. Vergiss nicht, wenn es dir gut geht, dass du von Gott alles bekommst und dass du sein Verwalter bist. Viele Christen leben und erleben Gott nicht so, wie sie es wirklich gerne tun würden. Sie erleben Mangel in verschiedenen Lebensbereichen und eine Ursache ist dieser wunde Punkt. Das ist auch so, ich spreche jetzt mal für die evangelische Kirche, ja? Wir haben das gar nicht verstanden, das Geben im Reich Gottes, wir als gesamte evangelische Kirche. Wir stecken den Kopf in den Sand, das Geld wird weniger. Und jetzt müssen wir halt einfach alles verteilen und immer mehr abgeben und so weiter, weggeben. Da ist gar keine Vorstellung von Fülle, die Gott geben will. Das ist gar keine Vorstellung, was es eigentlich mit mir oder mit uns Gläubigen zu tun hat. Jesus macht es aber an vielen Stellen immer wieder klar, dass wir Gott im Geringsten vertrauen sollen. Dem reichen Jüngling sagt Gott zum Beispiel, sagt Jesus, gib weg, was du hast. Also hör auf, deine Sicherung in deinem Besitz zu suchen. Folge mir nach, mach mich zum Herrn deines Lebens. Und das ist die Frage auch für uns. Ein Zeichen dafür, ob Gott wirklich der Meister meines Lebens ist, ist, wie ich mit Geld umgehe. Hänge ich dran oder kann ich großzügig abgeben? 10%. Also ich predige euch nicht, was ich nicht selbst tue. Erstens. Ich will auch nicht irgendwelche, ich will nur Vorbild sein. Ich will meinem Leben auch predigen. Und geben wir. Geben wir, also es ist kein Gesetz, 10% auch kein Gesetz. Geben wir in die Kollekte, geben wir, wie Gott es in den Sprüchen sagt, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines Einkommens. Den Erstlingen, also das, was ich bekomme, gebe ich immer noch das Erste weg oder gebe ich Gott den Rest. Das macht was mit uns. Hast du schon die Erfahrung gemacht, frage ich dich, dass du reicher wirst, wenn du gibst? Denn das hat Jesus versprochen. Aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist zu vertrauen. Gott mit dem Geld zu vertrauen. Ihr kennt das Pareto-Prinzip, oder? 80-20-Regel, die gilt auch in unserer Kerngemeinde. 20% der Kerngemeinde geben etwa 80% der Spenden. Ich sage das mal, es ist so ein allgemeines Prinzip. Warum? Weil ich glaube, dass da noch eine Freisetzung möglich ist und passieren wird. Ich spreche so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir kommen dieses Jahr gerade über die Runden. So hat unsere Finanzfrau gesagt, die Silja, ja, so gerade über die Runden. Wisst ihr was? Das sollte nicht so sein. Die Scheunen sollten voll sein. Ehrlich. Weil wenn sich im nächsten Jahr eine Gelegenheit auftut, wenn Gott sagt, schau, hier ist eine Person, die ihr anstellen könnt, dann will ich nicht anfangen zu betteln, sondern aus dem Vollen schöpfen. Weil wir eine Gemeinde sind, die nach vorne schaut. Wir sind einfach keine Versorgergemeinde, wo wir sagen, ja, jetzt haben wir den Pfarrer, jetzt haben wir auch noch einen Jugendreferent, jetzt ist Schluss. Ich bin am Limit mit meiner Zeit. Und wir haben so viele wunderbare Mitarbeiter. Ich kann sie gar nicht alle betreuen. Wir brauchen Anstände. Wir brauchen Menschen, die nicht nur Geld geben, sondern auch Kapazität. Menschen, die sich rufen lassen, können sollen am besten ausgebildete Leute sein, die wir anstellen können. Und deswegen habe ich eine Sache heute. Deswegen liegen da die Zettel vor eurer Nase und auch der Stift. Ich sage das jetzt einfach mal ungeschützt. Ich glaube, dass wir 80.000 Euro dieses Jahr einsammeln für eine Extragabe Gemeindefonds. Gemeindefonds 2023, die wir haben, wo wir eine Person für zwei Jahre anstellen können. Und ich glaube daran. Und ich möchte euch eins sagen, fühlt euch weder unter Druck noch sonst was, aber ihr habt eine Aufgabe. Entweder ihr lasst jetzt den Zettel liegen oder ihr schreibt eine Summe darauf, die ihr geben wollt, in diesen Fonds. Einfach nur eine Zahl. Ich gebe jetzt gar nichts vor. Jeder kann geben, was er will. Ich sage euch noch eine Sache. Manche sparen ja. Ja, ich spare auch, weil ich habe das auch gelernt. Wir müssen sparen, natürlich. Kommt ein neues Auto, irgendwas. Aber jetzt geht gerade so viel den Bach runter. Ja, wer bestimmt angelegt hat, merkt, da geht alles weg. Ich habe jetzt mal eine Pause gemacht, ja, für ein paar Monate. Und ich investiere jetzt mal in die Himmelsbank. Das Geld, was ich eigentlich sparen würde oder Teil davon, investiere ich in den Gemeindefonds. Weil ich glaube, dass sich das auszahlt. Und weil ich glaube, Gott hat noch so viel vor mit unserer Gemeinde. Und es ist eine Investition, die in die Zukunft ist. Wir werden keine Gemeinde sein, die einfach nur verwaltet. Sondern hier werden Missionare ausgesendet. Hier werden Menschen befähigt, in ihren Gaben zu leben. Wir werden großzügig sein. Wir wollen auch als Gemeinde weitergeben. In Rumänien investieren, in den Kongo investieren. Wir wollen tun, was Gott uns gibt. Und ich bin überzeugt, dass es großartig sein wird. Ich habe neulich gelesen in 2. Chronik, wie David einsammelt für den Tempel, den sein Sohn bauen soll. Und wie das Volk angefangen hat zu geben. David hat es vorangegangen, alles in und dann war ein Lobpreis darüber. Alle haben gesagt, was für ein Wunder, dass da so viel Großzügigkeit ist. Und ich weiß, dass wir eine großzügige Gemeinde sind. Und ich lege es euch ans Herz. Es ist nur eine Sache. Könnt ihr jetzt tausendmal drüber diskutieren, aber das. Aber ich habe das am Herzen. 80.000 Euro Gemeindefonds 2023. Und wenn du schon gibst in den Gemeindefonds, dann heißt es nicht, jetzt schreibe ich halt dahin Extragabe Gemeindefonds. Nein, das berührt nichts von dem, was sowieso gegeben wird, sondern es berührt etwas völlig Extras. Eine Extragabe. Und wenn du dich dazu entschieden hast, wir wollen das einsammeln nachher, da steht kein Name, nichts drauf, stehen nur Zahlen drauf. Und wenn du sagst, okay, das löse ich jetzt ein, dieses Versprechen, dann schreib da drauf Extragabe Gemeindefonds. Dann weiß die Silja auch, wo das hingeht. Und dann werde ich euch berichten, wie großzügig diese Gemeinde ist. Und ich freue mich drauf. Das ist nicht mein Geld. Ich brauche das nicht, aber ich bin dabei. Und ich will erleben, wie Gott unsere Herzen freisetzt von der Angst, dass wir nicht versorgt sind. Und ich will noch damit enden, wir brauchen keine Sorge haben in irgendeiner Art und Weise vor der Zukunft. Wir brauchen keine Angst haben. Wir sind versorgt. Wir haben die Quelle der Versorgung in uns und bei uns. Und wir sind Gottes Gemeinde und wir werden Überfluss erleben und nicht Mangel. Also vergessen wir Gott nicht, ich wiederhole es nochmal, loben wir ihn dafür, halten wir sein Wort und seine Gebote, denken wir an die Errettung, an die schlimmen Situationen in unserem Leben und investieren wir großzügig als Verwalter in Gottes Reich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.